Thema, gibt es Hilfe für ein verpfuschtes Leben, wollen wir einen langen Abschnitt aus Lukas 15 lesen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir lesen Lukas 15 von Vers 11 an. Er sprach aber: Ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und daselbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, welche die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bringet das beste Kleid her und ziehet es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Meine lieben Freunde, mancher Mensch empfindet, dass er sein Leben vertan hat, dass es irgendwie nicht richtig läuft und das oft schon in jungen Jahren und oft trotz aller Planung und aller sorgfältigen Überlegung. Heute wird ja für das Berufsleben alles sehr sorgfältig vorbereitet. Da ist die Berufsberatung ein sicherlich ganz wichtiger Zweig. Vor vielleicht 80 Jahren, da ging das viel einfacher. Da sagte der Vater beim Abendessen zu seiner Frau: Ich denke, unser Fritz wird Anstreicher. Und da sagt die Mutter: Ja, wenn du meinst. Das war dann die Berufsberatung. Und Fritz war meist ganz zufrieden in seinem Beruf. Heute ist das sehr schwierig. Da wird man zum Arbeitsamt geholt, Lebenslauf und dann viele Zettel ausfüllen. Manchmal auch noch ein besonderer Test. Da muss einer mit Klötzchen spielen unter der Beobachtung vom Psychologen. Und dann hat er nachher immer noch nicht den richtigen Beruf. Aber was soll man da machen? Und die vielen, die dann enttäuscht sind, ja, die greifen zur Flasche, andere zu den Drogen, die Nervenheilanstalten sind überfüllt, viele empfinden ihr Leben als sinnlos. Ich habe vor einigen Abenden schon gesagt, dass selbst Aldous Huxley, ein Professor in London, der unter Kollegen in der ganzen Welt bekannt ist, nichts Besseres wusste als deinen Studenten zu empfehlen, einmal LSD zu nehmen, damit sie mal ein richtiges Erlebnis hätten. Das ist nun wirklich der Bankrott. Und da sieht man, dass unsere Rechnung nicht aufgegangen ist. Wir haben ganz auf den Materialismus gesetzt. Wir wollten Wohlstand haben, angenehm wohnen, tun wir auch. Wir haben ein außerordentlich hohes Bildungsniveau. Wir haben sehr viel Freiheit, sehr viel Freizeit. Wir können die berühmte Persönlichkeit entfalten. Wir haben Austausch mit anderen Völkern. Und innerlich sind wir immer noch hohl. Woran liegt das? Der stärkste Drang im Menschen ist ganz sicher das Selbsterhaltungstrieb. Aber sofort an zweiter Stelle kommt der Geltungsdrang. Jeder möchte etwas sein. Und leider sind oben nicht genug Plätze. Es gibt ja viele Gebiete. Man kann oben stehen als Politiker oder in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kunst, im Sport und so weiter. Aber es sind immer noch nicht genug Plätze. Und die meisten von uns, wenn sie ihren Namen mal in der Zeitung haben wollen, die müssen noch dafür bezahlen. Und wenn dann einer oben ist, dann dauert das nur kurze Zeit. Und in Wirklichkeit befriedigt auch das Obenstehen nicht. Es gibt kein wahres Glück ohne Verbindung mit Gott. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und darum können wir auch ohne Gott nicht glücklich werden. Wenn das wirklich stimmte, dass wir vom Affen abstammen, dann müsste das Schwingen in einer Hollywood-Schaukel, das uns so etwas vermitteln könnte, wie das Gefühl, das unsere Vorahnen hatten, wenn sie in den Gipfeln der Bäume wippten, höchstes Glücksgefühl bei uns hervorrufen. Tut es aber nicht. Sie können das probieren. An eine Hollywood-Schaukel kann man ja noch drankommen. Auch das Geld befriedigt nicht. Einer von den Beatles, und die hatten alle vier über 20 Millionen auf die berühmte hohe Kante gebracht, einer von den Beatles hat einmal gesagt, erst wenn man sich alles kaufen kann, was man haben möchte, dann merkt man, wie wenig das bedeutet. Die Menschen erwarten heute so gut wie nichts mehr von Gott. Die einen sagen uns, Gott wäre hart, seine Forderungen wären nicht zu erfüllen, und die anderen sagen uns, Gott wäre langweilig. Die wissen gar nicht, in welcher Verbindung ein Mensch zu Gott kommen kann. Ich will ein Wort von David zitieren aus Psalm 63, Vers 5. Da schreibt er, wie an Mark und Fett sättigt sich meine Seele und mit jauchzenden Lippen Lob preist mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager in Nachtwachen über dich sinne. Das ist ein Mensch, der wirklich Kontakt hatte mit Gott. Aber glauben Sie nur nicht, dass er der Einzige war. Es gibt viele Christen, die in enger Verbindung mit ihrem Gott leben und sehr glücklich sind. Wie kann man zu Gott finden? Durch die Natur, die vermittelt bitter wenig. Etwas von der Größe und Mannigfaltigkeit Gottes, aber doch bitter wenig von seiner Liebe, von der Heiligkeit, von der Ewigkeit. Finden wir zu Gott durch unsere Mitmenschen, das wird heute manchmal behauptet. In der Bibel steht das nie. Der Herr Jesus sagt uns, dass wir durch ihn zu Gott finden. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Herr hat nie gesagt, Menschen führen dich zu Gott, sondern immer nur, dass er der Weg ist zu Gott. Jesus Christus hat uns Gott geoffenbart. Er hat aber kein Lehrsystem über ihn aufgestellt. Einige hätten das ja so gern. Gott, erstens, zweitens, drittens, viertens, finden wir in der Bibel nicht. Das ist mehr das System für den, der sich ein neues Mikrowellenherd gekauft hat. Da muss man erstens, zweitens sagen. Aber Gott, den können wir nicht in ein System pressen. Das geht einfach nicht. Er ist so groß, dass wir nicht einmal seine Schöpfung erfassen können. Und die Naturwissenschaftler sagen uns ganz offen, jede neue Tatsache, die sie entdecken, jede Frage, die sie beantworten, wirft wieder mehr neue Fragen auf, sodass wir heute bei allem Wissen immer noch viel mehr Dinge kennen, die wir nicht wissen als vor Zeiten. Wenn der Herr Jesus von seinem Vater gesprochen hat, hat er es manchmal in Bildern getan, um uns so Gott nahe zu bringen. Und das Gleichnis, das wir soeben gelesen haben, ist sicherlich eines der schönsten Bilder. Der Vater, der da auftritt, ist ein Bild von Gott. Im Alten Testament lesen wir auch öfters, dass Gott wie ein Vater ist. Im Neuen Testament wird direkt gesagt, dass Gott der Vater ist. Nicht wie, sondern Gott ist unser Vater. Und der Herr Jesus hat ja nach seiner Auferstehung gesagt, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Ein wunderbares Wort. Und nun lesen wir, dass dieser reiche Mann zwei Söhne hatte. Und der Jüngere, der will weg. Er wohnt in einem angenehmen Vaterhaus. Denn der Vater war ein reicher Mann. Und es wohnt sich ja besser in einem reichen Haus, als sagen wir mal, dritte Etage im Altbau. Aber trotzdem wollte er weg. Und der Vater war auch ein sehr feiner und verständnisvoller Mann. All das half nicht. Der junge Mann wollte weg. Er wollte selbstständig sein. Und nun kommt das Erstaunliche. Der Vater lässt ihn ziehen. Das tät kein normaler Vater. Nehmen wir einmal an, der wäre ein junger Mann, der hätte einen sehr reichen Vater. Jetzt ging er eines Tages in das schöne Hauptkontor und sagte, Vater, ich habe da gestern im Handelsblatt gelesen, dein Unternehmen hat ja sagenhafte Gewinne gemacht. Könntest du mal 2-3 Millionen für mich springen lassen? Dann wird der Vater sagen, das könnte dir so passen. Teuren Sportwagen kaufen, durch die Nachtlokale, hätten wir einen Playboy mehr. Mein lieber Junge, das wird nichts. Das ist das Natürliche. Aber hier, er teilte ihnen die Habe. Was sagt uns das denn? Gott will nur Freiwillige. Wenn wir ohne Gott leben wollen, dann lässt er uns. Wenn der Herr Jesus die Jünger zur Nachfolge aufforderte, hieß das immer, wenn jemand mir nachfolgen will. Und dann kamen die Bedingungen. Nie hatte er gesagt, du musst mir nachfolgen. Wenn jemand mir nachfolgen will. Er erwartet Vertrauen. Er könnte uns vieles beweisen. Das tut er nicht. Er erwartet, dass wir ihm vertrauen. Und so gibt denn der Vater dem jungen Mann seinen Anteil. Der packt schnellstens alles zusammen und ab geht es in ein fernes Land. Dann lesen wir, dass er in dem fernen Land das Vermögen vergeudet hat, indem er ausschweifend lebte. Da hat mir schon mancher gesagt, nun, das trifft auf mich nicht zu, ich habe ja kein Vermögen. Ach, Gott denkt ganz anders. Wir denken gewöhnlich in Mark und Pfennig. Unser Vermögen ist unser Leben, unsere Zeit, die wir einsetzen können, dass sie sich in der Ewigkeit wiederfindet. Ein jeder von uns hat eine Seele, die nach dem Ausspruch unseres Herrn mehr wert ist als alle Schätze dieser Welt. Denken wir einmal an das Wort aus Matthäus 16, 26. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Das ist die Schau, die Gott von unserem Leben hat. Und nun hören wir, nachdem der junge Mann alles vergeudet hat, da kommt eine gewaltige Hungersnot über das Land. Ach, das lässt Gott oft so geschehen. Er will uns nicht zwingen, aber manchmal ist er so gütig, ein wenig nachzuhelfen, damit wir doch noch auf den richtigen Weg kommen. Und dem jungen Mann blieb jetzt nichts anderes übrig, als Arbeit zu suchen. Und er fand einen ganz jämmerlichen Posten. Er musste Schweine hüten. Das war in drei Richtungen schlecht. Einmal ist eine schmutzige Arbeit. Sodann war den Israeliten ja das Essen von Schweinefleisch und damit auch das Halten von Schweinen verboten. Und dann bekam er selbst da nicht einmal satt zu essen. Und jetzt kommt der erste positive Satz in unserem ganzen Bericht. Und der heißt: Als er aber zu sich selbst kam. Ein Mensch muss einmal zu sich selbst kommen. Ich weiß nicht, ob du schon zu dir selbst gekommen bist. Ob dir bewusst ist, dass du deine Sache mit Gott in Ordnung bringen musst. Viele Menschen sehen nur die kleinen Probleme des irdischen Lebens. Die können nur Geld verdienen, heiraten, Haus bauen, Sport treiben, reisen, Hobby, all diese Nebendinge. Darin gehen sie auf. Die sind immer noch nicht zu sich selbst gekommen. Und wenn sie dann sehen, dass das Leben sinnlos ist, dann sind sie ganz entsetzt. Und dann geben viele auf, greifen zum Alkohol, sitzen den ganzen Tag vorm Fernsehen. Irgendetwas völlig Unnützes tun sie, weil sie nicht erkennen, was die Hauptsache des Lebens ist. Dieser Mann also kam zu sich selbst. Und dann sagt er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss am Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will den Satz einmal ein ganz klein wenig abändern. Ich will nur sagen: Ich aber komme hier um. Ist uns eigentlich bekannt, dass wir alle Sterbende sind? Die meisten tun, als ob sie ewig leben würden. Das kann man nicht verstehen, aber das ist so. Vor Jahren feierte einer der bedeutendsten deutschen Industrieführer seinen 60. Geburtstag. Da kamen zwei Bundesminister, um ihn zu beglückwünschen. Dann ist man schon wer, wenn zwei aus Bonn angereist kommen. Auch der Westdeutsche Rundfunk war da und ich hörte am Abend das Interview. Dann wurde er unter anderem gefragt: Sagen Sie mal, wenn Sie einen Ihrer Arbeitstage hinter sich haben, mit schweren Verhandlungen und wichtigen Entscheidungen, und Sie dann nach Hause kommen, haben Sie dann noch die Kraft für ein Privatleben? Da sagte er: Dann spiele ich eine Stunde Billard und dann bin ich wieder da. Ich dachte: Oh Mann, der hat aber noch Mumm. Der macht bestimmt mit 65 noch nicht Schluss. Dann hat es genau 6 Monate gedauert, da kam über den Rundfunk die Nachricht, dass der berühmte Mann in seinem Landsitz in der Eifel gestorben war. Er war ein Sterbender, er wusste es aber nicht. Viele wissen das nicht. Wir müssen das wissen. Wir sind alle Sterbende. Ich habe das einmal in Holstein im Zelt erzählt. Und dann kam anschließend ein vornehmer großer Mann zu mir, stellte sich vor: Superintendent Dr. so und so. Dann sagte er: Der, von dem Sie eben erzählt haben, war der und der. Ja, stimmt. war ein Studienfreund von mir. Ich habe ihm mehrmals das Evangelium gesagt. Wollte er nichts vom Wissen. Er ist ganz einsam gestorben in den Armen seines Pfarrers. Er war ein Sterbender. Wissen wir, dass wir Sterbende sind? Wenn wir jemanden zum ersten Mal sehen, dann haben wir eine gewisse Vorstellung von seinem Alter. Woher denn? Ich sage es mal ganz brutal. An den Zeichen des Verfalls. Wir sehen, der ist etwas verfallen, der etwas mehr. Oh, der ist schon ganz verfallen, da ist nicht viel Heiliges mehr dran. Und so fort. Wir sind alle miteinander Sterbende. Wir haben es bloß meist noch nicht gemerkt. Bist du schon zu dir selbst gekommen? Hast du dem schon Rechnung getragen, dass du ein Sterbender bist? Was kannst du denn machen? Aha, der eine, der geht ins Reformhaus und sagt sich, jetzt muss ich gesund leben. Morgens Haferflocken, abends Jogging. Mag vielleicht ein paar Jahre älter werden, will ich nicht bestreiten. Der Nächste sagt sich, ich muss das Leben genießen. Vielleicht färbt das Haar etwas dunkler, neuen Anzug und dann abends los. Ein anderer, der gibt auf, ist nichts mehr zu machen. Es gibt nur einen vernünftigen Weg und den ging dieser junge Mann. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der war gar nicht so arm, wie es aussah. Wenn man von außen guckte, dann dachte man, das ist aber der ärmste Schlucker im ganzen Dorf. Stimmt nicht. Der hatte einen reichen Vater und konnte zu seinem reichen Vater gehen. Und jetzt muss ich dir einmal etwas sagen. Du hast auch einen reichen Vater und du bist ihm auch weggelaufen. Und du versuchst auch dein Glück zu machen fern von ihm. Und du traust diesem Vater nicht. Und darum hast du keine Verbindung mit ihm. Auch du hast einen reichen Vater. Und der liebt dich. Und genauso wie dieser junge Mann, kannst auch du dich aufmachen und sagen, ich will zu meinem Vater gehen. Der Apostel Paulus, der Gott sehr gut kannte, der schreibt die wunderbarsten Dinge über die Liebe Gottes. Man kann nur staunen, was er da schreibt. Ich will da einmal etwas vorlesen aus Epheser 2 von Vers 4 an. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese, in Christus Jesus. In der Weise beschreibt Paulus unseren Vater. Und zu dem kannst auch du gehen. Du brauchst nicht aufzugeben. Eine Möglichkeit hast du immer. Und jetzt überlegt der junge Mann, was er sagen will. Er will zu seinem Vater sagen, drei Dinge. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Also er will ganz offen seine Schuld bekennen. Ich habe immer wieder gesagt, kein Mensch kann zu Gott kommen. Keiner kann zum Herrn Jesus kommen, wenn er nicht seine Schuld bekennt. Wenn er nicht in echter Buße und Reue kommt. Anders geht das nicht. Und das da nahm der junge Mann sich vor. Und dann wollte er sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Er wollte damit sagen, ich kann keine Forderung stellen, absolut keine. Ich komme angewiesen auf deine Güte. Und dann formuliert er seine Forderung ganz, ganz wenig. mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und nachdem er dies gesagt hat, da lesen wir, und er machte sich auf und ging. Ich betone jeden Abend, wenn du Frieden mit Gott haben willst, musst du im Gebet zum Herrn Jesus kommen. Du musst von dir auskommen. Er wird dich nicht holen. Ich habe das gestern Abend noch gesagt. Da hingen zwei Verbrecher am Kreuz. Der eine bat den Herrn um Hilfe. Dem hat er geholfen. Der andere sagte nichts. Dem half er auch nicht. Der Vater hätte den Sohn nie geholt. Der dachte nicht daran, einen Knecht zu schicken. Der wäre immer bei den Schweinen geblieben, bis an sein Lebensende. Es ist so wichtig. Er machte sich auf und ging. Gott gibt uns sein Wort. Und in dem Wort finden wir alles, was wir brauchen. Jeder von uns kann es sich anschaffen. Jeder kann es lesen. Und wem das nicht genügt, dem ist nicht zu helfen. Das geht ganz deutlich aus dem hervor, was wir in Lukas 16 lesen. Der reiche Mann bittet Abraham, sende Lazarus in das Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder, dass nicht auch sie kommen an diesen Ort der Qual. Und Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, lass sie die lesen. In Gottes Augen ist das Wort ausreichend und Gottes Ansicht ist maßgebend. Was mögen wohl seine Freunde gedacht haben, als die hörten, er will sich aufmachen zu seinem Vater? Ich glaube, wir haben laut gelacht. Der will zu seinem Vater gehen, so ausgemergelt wie er ist, kann die lange Reise gar nicht durchhalten. Und mit der Kluft, die er anhat, kommt aus dem Schweinestall, und wenn der auf den Hof kommt, der Vater wird doch die Hunde auf ihn hetzen. Das ist doch ganz unmöglich. Was sagt denn unser Text? Unser Text spricht von keiner Schwierigkeit. Der spricht nur von dem, was der Vater tat. Und das gilt auch für uns. Wenn einer davor steht, zu brechen mit seinem alten, sündigen Leben, dann steht er wie vor einem Berg. Da meint er, das geht doch gar nicht. Aber wenn er sich aufmacht, dann kommt der Vater ihm entgegen und dann lösen sich die Schwierigkeiten. Wir müssen uns nur aufmachen und gehen. Jetzt lesen wir, was der Vater tat. Und das sind 5 Dinge. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn sehr. Der Vater sah ihn. Das deutet darauf hin, dass der Vater jeden Morgen und jeden Abend ausgeschaut hat, ob er heute wohl wiederkommt. Und wieder musste der Vater zu Bett gehen, ohne dass der Sohn da war. Und am nächsten Morgen stand er wieder da in seinem hohen Haus, ob er heute kommt. Und schließlich kam er. Aber das schönste Wort ist das Wort, er lief. Der Vater ist doch ein Bild von Gott. Kann man sich denn vorstellen, dass Gott läuft? Wir laufen doch nur, wenn wir eilig sind, nicht wahr? Wenn der Omnibus nicht hält oder irgend so etwas ist. Gott kann doch nicht laufen. Der schreitet doch. Aber wenn so ein Armer, der am Ende ist, der nicht weiter kann, wenn der zurückkommt, dann läuft der Vater ihm entgegen. Das ist ja nicht meine Darstellung. Das ist die Darstellung, die der Herr Jesus uns gegeben hat. Der Vater läuft ihm entgegen. Wir Menschen leiden alle an einem schrecklichen Misstrauen gegenüber Gott. Das ist vielleicht das Allerschlimmste. Und ich bin sicher, das kommt noch vom Sündenfall her. Und das wird von außen genährt. Nur nicht Gott trauen. Wir trauen jedem anderen lieber. Nur der Heilige Geist, der kann uns wieder die richtige Auffassung geben. der kann uns dahin bringen, Gott wieder voll zu vertrauen. Und jetzt bekennt der Sohn seine Schuld. Das geht nicht anders. Das habe ich jeden Abend gesagt. Das muss ich sagen. Man kann zu Gott und zu Jesus Christus nur kommen, wenn man seine Schuld bekennt. Ich erinnere noch einmal an Markus 1, Vers 15. Da wird uns gesagt, was der Herr ausgerufen hat. Da heißt es, er rief aus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubet dem Evangelium. Ohne geht es nicht. Ich muss mit der Sünde brechen, wenn ich Vergebung haben will. Das ist einfach nicht anders möglich. Und so sagt denn der Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und er sagt ihm auch, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ob er das Letzte noch gesagt hat, da sind sich die Übersetzungen nicht einig. Mache mich wie ein deiner Tagelöhner. Aber Tatsache ist, dass der Vater ihn nicht zum Tagelöhner gemacht hat. Gott will keine Tagelöhner. Weder dich noch mich als Tagelöhner. Gott will uns als seine Kinder. Johannes 1, Vers 12 oder 11, da heißt es vom Herrn Jesus, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das will der Vater, er sucht Kinder, keine Tagelöhner. Und dann lässt er das beste Kleid holen. Vielleicht hatte der junge Mann sich gedacht, meine alten stinkenden Lumpen, da ist sicher noch eine junge Magd, die ist so freundlich und wäscht mir die und flickt die auch so etwas. Dann kann ich die ersten Monate mal darin arbeiten, bis ich wieder etwas Geld habe. Das denken so viele Menschen. Es gibt Menschen, die sind der Ansicht, sie könnten erst zum Herrn Jesus kommen, wenn sie gut geworden sind. Eigenartige Typen. Wissen die denn nicht, dass wir aus uns selbst nie gut werden? Dass das Gute in uns von Gott gewirkt sein muss, weil in uns nur Böses ist? Wenn du warten willst, bis du gut bist, dann kommst du nie. Aber der Vater geht doch einen ganz anderen Weg. Er holt das beste Kleid. In der Bibel sind Kleider oft ein Ausdruck der Gerechtigkeit. Und er gibt ihm das allerbeste Kleid. Er gibt ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und dann zieht er ihm Sandalen an seine Füße. Die Freien, die trugen Sandalen. Die Knechte gingen barfuß. Er wurde wieder anerkannt als der Sohn des reichen Mannes. Und dann tat er einen Ring an seine Hand. Wahrscheinlich war es ein Siegelring, wenn das hier auch nicht steht. Und jetzt war er wieder in der Lage, mit dem Siegel ein Dokument zu versiegeln. Er wurde ganz eingesetzt. Und dann wurde das gemästete Kalb geschlachtet. Und dann kommt der wunderschöne Satz. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ach, es gibt viele Menschen, die glauben, wenn man Christ würde, dann käme man in eine Zwangsjacke. Dann darf man dies nicht und darf man das nicht. Es gibt leider auch Christen, die verbieten nicht nur das, was die Bibel ablehnt, die machen noch viele kleine eigene Gesetze dabei. Das ist übrigens gar nichts Neues. Die Juden hatten ja das mosaische Gesetz und die haben noch viele Vorschriften dabei gemacht. Ach, das ist so jämmerlich. Was sagt uns denn die Bibel? Da steht ein wunderbares Wort, ich glaube im 1. Korintherbrief. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Stell dir das einmal vor. Wenn du mit deinem Herzen auf Jesu Seite stehst, lebst du in völliger Freiheit. All die Dinge, die er nicht will, die willst du auch nicht. Du hast ja seinen Geist. Und all die Dinge, die er will, die willst du auch. fasst er seinen Geist. Ein Heiliger aus dem Mittelalter, der hat das so ausgedrückt: Hab Gott lieb und du kannst tun, was du willst. Das stimmt auch. Das gilt immer. Wenn du jemanden wirklich lieb hast, dann braucht man dir nicht zu sagen, was du tun musst. Und wenn man dir sagen muss, was du tun musst, dann taugt die ganze Sache nicht. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Wenn einer wirklich zum Herrn Jesus kommt, dann wird er froh. Das Wort Gottes sagt uns ja auch, die Frucht des Geistes ist, dann werden 9 Dinge genannt und die ersten 3 heißen Liebe, Freude, Friede. Freude gehört dazu. Ein echter Christ ist auch ein froher Christ. Was war denn nun der Beitrag des Sohnes? Die Frage stelle ich ja immer. Das müssen wir deshalb wissen, weil wir ja auch einen Beitrag leisten sollen. Sein Beitrag war Buße und Glaube. Buße, er bekannte seine Schuld. Sein Glaube war allerdings sehr schwach. Er hoffte wenigstens als Tagelöhner angenommen zu werden. Und der Vater nahm ihn an. Der Vater macht ihm keinen einzigen Vorwurf. Er fordert ihn auch nicht auf, das verlorene Geld zurückzuerstatten. Der Vater nahm ihn wieder auf. Aber jetzt muss ich etwas sagen. Das mag wohl manchen ein wenig erschüttern. Irgendwie stimmt diese Geschichte nicht. Was der Vater getan hat, war doch unvernünftig. Das gibt's doch gar nicht. Dass der Sohn loszieht, das Vermögen vergeudet, kommt zurück. Vater sagt, alles wunderbar, komm her, gutes Kleid, Ring an der Hand, gemästetes Kalb, fröhlich sein, bist wieder da. Das gibt's doch nicht. Diese Geschichte, die konnte nur einer erzählen. Nur der Herr Jesus selbst. Und wir können sie nur erzählen, indem wir sagen, er hat das möglich gemacht. Denn alles, was hier fehlt, alles, was der junge Mann falsch gemacht hat, alles, was wir falsch machen, das hat unser Herr gesühnt dort am Kreuz. Nur um Jesu Willen ist diese Geschichte wahr. Er hat die Kluft überbrückt, die uns von Gott trennt. Er hat die Sünde gesühnt, und darum kann jeder arme Sünder trotz all seiner Gemeinheit und Schlechtigkeit zu Gott kommen, und der nimmt ihn an als sein geliebtes Kind. In Jesaja 53 lesen wir: Um unsere Übertretungen willen ward er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Haben wir es recht gehört? Für ihn Strafe und Striemen. Für uns Heil und Frieden. Unser Herr hat unsere Schuld gesühnt. Und darum kann der große Gott uns in seiner wunderbaren Liebe begegnen. In einer Liebe, die wir überhaupt nicht verdient haben, die wir überhaupt nicht erwarten können, die alles Verstehen übersteigt, aber nur deshalb, weil der Herr die Schuld gesühnt hat. Und wenn du ihn um Vergebung bittest, dann kannst du dich nicht darauf berufen, dass du die Vergebung so nötig hast. Das ist kein Argument. Du kannst auch nicht sagen, vergib mir, weil ich dich so inständig bitte. Das Argument zieht auch nicht. Du kannst nur sagen, Herr, ich berufe mich auf dein Opfer am Kreuz, auf dein stellvertretendes Leiden und Sterben. Das ist die Basis meiner Hoffnung und meiner Erwartung. Aber jetzt müssen wir uns den jungen Mann noch einmal ansehen. Habt ihr einmal darüber nachgedacht, wie der da an der Festtafel gesessen hat? Der war zurückgekommen aus dem Schweinestall. Jetzt hat er wieder ein feines, ordentliches Kleid an. Und die Knechte und Mägde erkannten ihn alle wieder an als den Herrn. Wie muss der sich gefühlt haben? Er verdankte alles dem Vater. Diesem Vater, von dem er weggelaufen war, mit dem er nichts zu tun haben wollte, dem verdankte er alles. Dieser Vater, zu dem er erst zurückgekommen ist, als er die Wahl hatte, verhungern oder nach Hause, er kam er nicht. Dieser Vater, von dem er nie erhofft hatte, dass er ihn als Sohn annähme, mache mich wie ein deiner Tagelöhner. Dem Vater verdankte er alles. Unser Gott ist unsagbar gütig und bereitete diesem Mann diesen Erfolg. Auf Erbarmen, auf Mitleid hatte er gehofft und Liebe hat er empfangen. Und dieser Gott, der wartet auch auf dich. Kannst du es ihm glauben, dass er gütig ist? Oder hast du immer noch die allgemeine Ansicht? Bleib weg von Gott, dann wird dein Leben schwer und bitter. Das denken doch die meisten. Kannst du es diesem Vater glauben, dass er wirklich Liebe ist? Er ruft auch dich und er wartet auf dich. Und er hat alles getan, um dich zu erlösen. Wirst du dich von dieser Liebe rufen lassen? Oder musst du auch erst zu den Schweinen, bis du ganz am Ende bist, bis du sagen musst, ich aber komme hier um. Willst du so lange warten, willst du nicht heute kommen? Gott ruft dich in seiner Liebe. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet, und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Boten für Christus, Gottes. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Um uns dies Angebot machen zu können, musste der Sohn Gottes auf Golgatha sterben. Anders war es nicht möglich. Und heute können wir jeden rufen, lass dich versöhnen mit Gott. Die Gnade Gottes ist bereit. Und diese Gnade Gottes ist so groß, die übersteigt alle Vorstellungen. Ich will dazu noch ein Wort lesen, das Paulus geschrieben hat. Wir sind da zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Paulus spricht von der Herrlichkeit der Gnade, vom Reichtum der Gnade. Und diese Gnade, die hält Gott für dich bereit, wenn du dich nur aufmachst und kommst. Gott möge es dir schenken, dass du dich aufmachst, dass du den Namen Jesus anrufst, dass du ihm deine Schuld bekennst, mit deinem alten Leben brichst und ein neuer Mensch wirst. Der Weg steht dir offen. Ob du ihn gehst, liegt bei dir. Du wirst nie einen anderen beschuldigen können, wenn du in der Hölle deine Augen aufschlägst. Du wirst dann ganz genau wissen, am 10. Juli, da hat einer es mir ins Herz hämmern wollen, aber ich habe nicht gewollt. Aber du kannst dich jetzt noch entscheiden und zum Herrn kommen. Möge Gott dir schenken, dass du es tust.